Ja, schönen guten Morgen. Wir werden heute ein bisschen in 1. Korintherbrief anschauen. Aber ich möchte zuerst eine kleine Frage stellen. Und das ist, wie machen wir das denn? Nee, wir gehen direkt in die Fragen. Ja, ich möchte erst die Frage stellen, warum Gottesdienst? Wir werden hoffentlich ein paar Antworten in dem 1. Korintherbrief finden, aber warum treffen wir uns denn hier regelmäßig am Sonntag? Ist das Pflicht? Ist das Gewohnheit? Nochmal? Wir feiern die Auferstehung, das ist eine sehr gute Antwort. Sehr gute Antwort. Warum machen wir das Woche nach Woche nach Woche? Das ist eine Frage, die vielleicht heutzutage immer mehr und oft gestellt wird als früher. Und ich frage mich, was ist eigentlich das Ziel? Was wollen wir hier erreichen? Wenn wir uns unsere Gottesdienstform anschauen, ist das fit for purpose? Passt das wirklich an, was wir hier erreichen wollen? Oder machen wir nur das aus Gewohnheit? Und ich glaube, für mich als einer, der ab und zu predigt, ist das auch eine Schlüsselziel, dass wir die Gemeinde lehren, nicht theoretisch, sondern praktisch, damit wir in allem Jesus ähnlicher werden. Für mich ist das immer ein Hauptziel für die Gemeinde, dass wir persönlich und als Gemeinde Jesus ähnlicher werden. Ja? Das heißt, ich versuche immer wieder, was praktisch hier zu erklären. Ja, wir können alle theoretisch jahrelang reden und immer mehr Lehren finden, aber meiner Meinung nach, wenn das nicht praktisch anwendbar ist, ich weiß nicht, wozu das wirklich lohnt. Und ich muss zugeben, manchmal finde ich, was ich hier lehre, ein bisschen zu theoretisch. Ja, Dinge, die mir wirklich interessieren. Aber hilft das die Gemeinde wirklich, Jesus ähnlicher zu werden? Das ist für mich immer selbst eine Herausforderung. Zweitens glaube ich, wir sind hier als Gemeinde, die Gemeinde auszurüsten. Und ich sage, das ist unser Ziel als Gemeinde. Nicht nur der Pastor oder die Älteste, sondern unser Ziel zusammen ist, einander auszurüsten. Denn in Epheser 2,10 steht geschrieben, wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen und nicht, dass wir darüber reden sollen. Versteht ihr das Unterschied? Ja? Indem wir wirklich wandeln sollen. Und das ist die Frage, wie rüsten wir denn uns einander aus? Drittens, Gott anzubeten. Damit wir ihn ehren und auch, ich glaube, damit unser Glaube wächst. Wir wollen Gott anbeten, weil er Gott ist. Punkt. Ja, es muss wirklich nichts mehr sein. Aber ich bin so begeistert von dieser Nebenwirkung. Indem wir Gott ehren, wir Gott preisen und loben, kommt etwas uns entgegen, dass unser Glaube wächst. Dass wir auch Jesu ähnliche werden, wenn wir ihm loben und preisen und immer wieder sagen, wie er ist und wer er ist, dann kriegen wir auch was von ihm, das uns ausrüstet und vorbereitet. Das Reich Gottes zu feiern, die Auferstehung unseres Herrn, wie Jens gerade gesagt hat, und einander zur Ermutigung. Ich wünsche mich so sehr, dass diese Ermutigung voneinander immer mehr ein Teil unseres Gottesdienstes wäre. Wenn wir haben so eine Schlange von Leuten, die nach vorne kommen wollen und Zeugnis geben von was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Ja, das, glaube ich, ist so ein Zeichen von einer gesunden Gemeinde, wo wir haben fast nicht Zeit genug, alle die gute Geschichte, gute Stories zu hören. Ja, und ich wünsche mich sehr, dass wir weiter in diese Richtung gehen. die Erneuerung unseres Sinnes durch die Wahrheit. Das finde ich auch ein sehr wichtiges Teil. Viele von uns haben falsche Denken. Ich habe auch falsche Denkstrukturen. Ich denke nicht immer, wie Gott es haben will, dass ich denke. Ich brauche diese Erneuerung meines Sinnes. Und wenn ich das richtig von Römerbrief verstehe, ist das nicht etwas, das direkt an dem Tag, wenn wir unserem Herz Jesus geben, passiert. Das ist ein Prozess, vielleicht sogar ein lebenslang Prozess. Und diese Erneuerung unseres Sinnes, das ist für mich als Prediger ein Hauptziel. Nicht, dass ich sage, ihr seid falsch und ich weiß alles richtig. Nee, das überhaupt nicht. Sondern, dass wir zusammen lernen, diese Erneuerung unseres Sinnes, unsere Denkstruktur herauszufordern. Da sind nur ein paar Gedanken, was bedeutet Gottesdienst? Warum treffen wir uns denn hier? Aber ich glaube, es ist sehr gesund, wenn wir als Gemeinde diese Sachen ein bisschen überlegen und miteinander besprechen, damit wir zusammen eine Form vom Gottesdienst finden, dass Gott dient und dass uns auch für das Reich Gottes vorbereitet. Ich finde das sehr wichtig, nicht, dass wir immer wieder so in 10, 15 Jahren sind, so wie wir jetzt sind, sondern dass wir wirklich überlegen, wie können wir diese paar Stunden am Sonntagmorgen besser gestalten, damit wir Jesus ähnlicher werden. Okay, in diesem Zusammenhang will ich ein bisschen vom 1. Korintherbrief heute Morgen mit euch teilen. Und ich werde auch erwähnen, welche von diesen 5, 6, 7 Ziele wird durch diesen Kapitel hoffentlich heute erreicht oder mindestens, dass wir in diesem Schritt ein bisschen vorwärts gehen kommen. Paulus schreibt, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Wenn ich das richtig verstehe, sagt Paulus hier, wenn wir immer wieder mit klugen Worten, mit menschlichen Weisheit, mit guten Ideen vorwärts gehen, dann zerstören wir das Kreuz Christi. Oder wir machen das Kreuz Christi ineffektiv in unserem Leben. Ja, vielleicht habe ich das nicht verstanden, aber so sieht es mir aus. Ja? Das heißt, Paulus sagt nicht, ihr könnt denn entscheiden, wollt ihr jetzt als Gemeinde mit menschlicher Weisheit oder wirklich mit Gottes Weisheit vorwärts gehen, das ist eure Entscheidung und vielleicht ist der eine nicht so schön wie der andere. Nein. Paulus sagt das überhaupt nicht. Er sagt nicht, dass Kreuz Christi zunichte werde. Und das hat meine Aufmerksamkeit ein bisschen angefangen. Oh, gefangen. Ich habe gedacht, aha, vielleicht ist hier was Wichtiges für uns in unserem menschlichen Klugheit oder menschlichen Weisheit. Okay, wir werden zurück zu diesen Versen kommen. Aber ihr könnt sie auch zu Hause lernen. Ich werde mit 25 anfangen. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Und ich finde diesen Vers sehr wichtig, sowie auch eine große Herausforderung. Ja? Wir sind eigentlich alle ausgebildete Menschen. Ja, wir wurden von Kindheit gelehrt, Weisheit, Erkenntnis zusammenzubringen und wirklich, what's the word I'm looking for? Ja, richtig zu handeln nach dem Menschen, nach dem Weltsystem. Und dann hier steht, die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind. Und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Das heißt, Paulus, der wirklich hoch ausgebildet war, sagt, alles, was ich früher gelernt habe, das bringt mir im Reich Gottes nichts, wenn ich nicht auf Gottes Weisheit mich verlasse. Und er schreibt hier, die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja? Paulus macht hier so ein großes Unterschied dazwischen. Ja? Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Aber für uns Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Okay, das haben wir schon gesehen. Die Gemeinde auszurüsten, Lüge gegen Wahrheit. Paulus schreibt sehr oft in seinen Briefen das Unterschied zwischen dieser Lüge, die wir manchmal geglaubt haben, und die Wahrheit. Und das ist für mich wirklich ein Hauptziel unserer Predigtthemen. Ja? Wenn ich sage euch, was glaubt ihr? Ihr würdet alle wahrscheinlich sagen, ich glaube an Gott, ich glaube an den Heiligen Geist, an der Jungfrau Maria und die Auferstehung und so weiter und so fort. Was wir sagen, dass wir glauben, ist kein Problem. Aber ein weiser Mann hat gesagt, was man um 6 Uhr morgen am Montag glaubt, das ist Glauben. Alles andere ist nur Religion. Ja? Und wenn ich morgen um 6 aufwache und der Druck die Woche auf mich kommt und ich schaue mich selbst an im Spiegel, was sehe ich dann im Spiegel? Was glaube ich, von was ich dort sehe? Wer bin ich wirklich im Christus? Und immer wieder müssen diese Lüge erst erkannt werden und dann bekämpft werden. Ja? Und hier in diesem Kapitel fängt Paul an mit 3 Lügen und 3 Wahrheiten. Es steht hier, die Lüge, ich bin geistlich arm und kann nichts schaffen. Die Wahrheit aber, dass Paulus hier schreibt, dass ihr durch ihn in alle Stücken reich gemacht seid, in alle Lehre und in alle Erkenntnis. Und ich glaube, für Paulus ist immer hier ein bisschen Wortspiel. Er schreibt hier von aller Erkenntnis, dann spricht er später von Weisheit. Und man muss dann immer ein bisschen daran denken, was bedeutet hier diese Erkenntnis? Das ist Erkenntnis von Jesus. Ja, das hat nicht mit der Weisheit dieser Welt zu tun, sondern hat mit dieser Erkenntnis von Jesus. Paulus fängt immer mit seinem Brief an zu beschreiben, wer wir sind. Und nur später kommt, was wir machen. Ja, weil er weiß, wenn wir anfangen mit machen, kommen wir mit wer wir sind immer nie klar. Das ist Hauptsache. Und wir können alle nicken und sagen, ja, ich bin in alle Stücken reich gemacht, in alle Lehre. Aber die Frage für uns ist, glauben wir das wirklich? Oder ist diese Lüge, besonders 6 Uhr morgen am Montag, so viel stärker als die Wahrheit? Ich bin geistlich arm, ich schaffe es nicht, ich kann nicht schaffen. Paulus hat diesen Brief geschrieben, um uns zu ermutigen, was die Wahrheit entspricht. Die Lüge, es fehlt mir, was ich brauche, um Gottes Reich weiter aufzubauen. Wir sprechen so oft von Mangel in unserem Leben, von was wir nicht haben, von was wir haben möchten. Und hier steht, schreibt Paulus, so dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe in ihm keinen Mangel. Einige von euch haben bei uns den sogenannten Freiheiten-Christus-Kurs gemacht. Und für jede, der Teilnehmer in diesem Kurs war, haben wir so ein paar Zettel ausgedruckt, wo steht auf der linken Seite, ich bin. Und dann gab es eine große Liste von was ich bin. Und ich habe die Leute alle ermutigt, die Liste durchzulesen. Und wo besonders Schwierigkeiten war, etwas zu sagen, weil es schwer war zu glauben, an diesem Punkt den Vers zu lesen, zu verinnerlichen und Gott wirklich zu beten, dass er Offenbarung bringt. Ja? Diese Erneuerung unseres Sinnes passiert nicht nur, weil wir sagen, oh ja, hier war ich an einem Sonntagmorgen, Nigel hat einen Vers auf dem Bildschirm gemacht und jetzt war alles anders. Nein, so funktioniert das nicht. Die Erneuerung unseres Sinnes ist eine Arbeit, die wir machen müssen. Die Wahrheiten hier sind hier für uns zu ermutigen. Und drittens, ich bin und bleibe einer Sündiger. Was ist die Wahrheit? Der wird euch auch festhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und sehen alle drei diese Wahrheit. Wie viel hat Jesus für uns gemacht? Wie viel hat er schon versprochen, er wird noch machen? Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende. Er wird uns nie verloren lassen oder verloren gehen lassen. Er wird uns auch fest erhalten bis ans Ende. Er kommt mit Offenbarung und er hat in allen Stücken reich gemacht. Wow. Jesus lässt uns nicht alleine. Er will, dass wir tüchtig sind, sein Reich aufzubauen und in unserem Leben und unserer Umgebung einzubringen. So fängt er an, Paulus. Und dann zweitens lehren, damit das Leib Christi aufgebaut wird. Ja, das ist ein Ziel für unsere Zeit zusammen an einem Sonntagmorgen, damit das Leib Christi aufgebaut wird. Und Paulus schreibt hier, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Wenn wir später im Korintherbrief lesen, es kommt einige, nach meiner Meinung, sehr schwierige Situationen nach vorne. Ja? Paulus schreibt über die allerschlimmsten Dinge, die in der Gemeinde passieren. Ihr kennt schon die Geschichte. Und dann ist mir die Frage gekommen, warum denn fängt Paulus an, hier über Einheit zu reden? Er könnte so viele andere Dinge mit so vielen anderen Dingen anfangen, die sehr viel wichtiger sind, die sehr viel schlimmer sind. Aber er sagt, ja, es ist wichtig, dass ihr alle freundlich miteinander umgeht. Ja? Aber diese Einheit im Leib Christi ist ein Fundament. Ohne diese Einheit können wir einfach nach Hause gehen. Es wird hier nichts passieren. Gott wird hier nichts machen können, wenn wir nicht mit einer Stimme reden und wenn wir keine Spaltungen unter euch sein lassen. Haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Wollen wir hier wirklich aufbauen? Da müssen wir sehr sorgfältig miteinander umgehen. Keine Kritik unter uns, sondern wirklich einander aufbauen. Wenn ich was Gutes sehe, dann gehe ich den anderen entgegen und sage, das war schön, das hat mich so ermutigt. Wenn ich was Schlimmes sehe, gehe ich nach Hause und bete. Ja? Das sind für mich die zwei Hauptregeln vom Leben in der Gemeinde. Leider ist es oft umgekehrt. Wir denken, ich weiß nicht warum, dass wir so als Gemeindepolizei eingesetzt sind. dass wenn wir einen Fehler sehen, muss wir direkt zu diesem Person gehen. Nee, überhaupt nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Kritik hat keinen Platz hier unter uns in der Gemeinde. Wir wollen einander aufbauen. Und wirklich, wenn wir was sehen, das unserer Meinung nach nicht richtig ist, dann sind wir berufen oder sind wir ja, berufen, für diese Person zu beten. Aber bitte nicht diese Person zu kritisieren. Das bringt nichts. Okay, lehren, damit das Leib Christi aufgebaut wird. Lehren auch, damit unsere Denkstruktur herausgefordert wird. Und das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil unsere Denkstruktur, wie wir ticken, ist so selbstverständlich, dass manchmal sehen wir das nicht. Wir verstehen das überhaupt nicht, weil es so ein Teil unserer Kultur, unserer Erziehung ist. Es ist für uns unsichtbar. Versteht ihr, wie Kultur? Ja? Wie Kultur? Eine Person lädt mich zum Kaffeetrinken an. Ich bin Engländer. Ich gehe davon aus, dass es 11 Uhr morgen. Dann muss die Person erklären, nein, 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 das ist 15 Uhr nachmittags. Ja? Wenn man zum Kaffee einlädt, muss man das nicht erklären, weil es selbstverständlich ist. Ja? Und so ist Kultur und so ist Denkstruktur. Und manchmal müssen wir wirklich unsere Denkstruktur, unsere Weltanschauung kritisch ansehen und sagen, entspricht das wirklich das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes? Denn das Wort vom Kreuz, Paulus hier benutzt das Wort Logos, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben in Jesaja, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Das heißt, das Kreuz kann ganz anders verstanden werden. Versteht ihr? Für die, die kein Glauben haben, die verstehen das Kreuz überhaupt nicht. Die können damit nicht klarkommen, weil es eigentlich eine Torheit ist. Warum soll ein Mensch, der wollte die Welt verenden, sich zum Kreuzigen lassen, damit er stirbt und dann ist vorbei? Versteht ihr? Das ist Torheit. Ja? Und viele der Jünger haben das nicht verstanden. Viele unter den Juden haben das auch gar nicht verstanden. Einige wollten, dass Jesus so als Soldat, als Kommandant einer großen Heere aufsteht und sagt, okay, lass uns jetzt die Römer rausschmeißen, damit wir unser Land wieder erobern können. Die haben das nicht verstanden. Diese Torheit, dass Gott selbst sich schwach macht, damit die Kraft der Welt überwinden werden können. Es ist eine Torheit. Ja? In unserer Schwachheit sind wir stark. Ja? Wenn wir unser Feind lieben, kommen wir in eine ganz andere Situation. Und immer wieder diese Widersprüche finden wir in der Schrift. Die sind eigentlich Torheit. Aber im Reich Gottes, sie funktionieren absolut perfekt und bringen Gottes Ziel zustande. Das Logos vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Ich möchte kurz Jesaja 29 anschauen. Und der Herr sprach, weil dies Volk mir naht mit seinem Munde und mit seinen Lippen mich ehrt, aber ihr Herz fern von mir ist und sie mich fürchten nur nach Menschen geboten, die man sie lehrt, darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Klugen sich verbergen müsse. Seht ihr, im Jesaja hat diesen Vers ein bisschen andere Richtung, ein bisschen andere Betonung, als wir das im Korintherbrief lesen. Das heißt, das Volk Israel hatte eine Form von Religion. Sie hatten eine Form gefunden, wo sie Gott mit ihrem Lippen ehrt, aber ihr Herz war fern von ihm. Das war der Grund, warum er sagt hier, die Weisheit seiner Weisen muss vergehen und der Verstand muss verbergen. Mit menschlichem Verstand können wir nie ins Reich Gottes eintreten. Mit menschlichem Verstand können wir nie ins Reich Gottes eintreten. Gott hat denn hier versprochen, darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste. Das heißt, Gott hat gesagt, was ihr macht mit Lippen und Händen und Opfer, bringt nichts. Es geht um Herzen. Sieh, wie ich auf eine ganz übernatürliche Weise wirken kann. Was ich mit euch tun kann. Alle die Wunder in der Wüste, in der Wüste. Alles, was Gott dem Volk, für das Volk Israel getan hat, das war alles übernatürlicher. Aber die haben das gar nicht verstanden. Und dann sagt er, darum will ich das machen, dass die Weisheit seiner Weisen vergehen. Er wollte das Volk Israel erklären, deine Weisheit wird euch nie was bringen. Nie was bringen. Und ich glaube, viele von uns denken, mit unserer Weisheit, mit unserem Denken, mit unser welches System kommen wir so weit und dann können wir was Übernatürliches machen, wie vielleicht wie Sahne auf dem Kuchen. Ja, wir bauen einen Kuchen mit unserem Verstand auf, das bringt uns so weit. Und was wir darauf machen, Übernatürliches, ist so ein extra Portion. Und Gott sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Dieser menschliche Verstand hilft uns nicht, Gott zu gefallen. Gott will hier sagen, er bringt, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe und der Verstand seiner Klugen sich verbergen müsse. Er will nochmal bestätigen, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. So steht im Johannesevangelium geschrieben. Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder benutzt Gott hier, um seine Botschaft weiterzubringen. Aber selbst das reicht nicht. Ja? Er sagt, darum will ich auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste. Aber Zeichen und Wunder reichen auch nicht. Es steht hier, denn die Juden forderten Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Die Juden wollen immer mehr von diesen Zeichen sehen und erleben, als Bestätigung, dass Gott bei ihnen sind oder bei ihnen war. Aber Paulus schreibt hier, denn die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den gekreuzigten Christus. Es ist kein Zeichen, auch wenn er von den Toten auferstanden ist, und das ist keine Weisheit. Das heißt, das wird für alle Gruppen, Griechen sowie Juden, keine gute Antwort bringen. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Woher kommt dann diese weltliche Denkenstruktur? Warum sind wir davon so geprägt? Und warum hat das uns so im tiefsten, innersten Gedanken so beeinflusst? Ich Ja, ich habe dieses Jahr ein bisschen darüber gedacht. Es ist natürlich 500 Jubiläum von Martin Luther, von der Reformation. Und es ist immer sehr wichtig, 500 Jahre später zurück in die Geschichte zu schauen und etwas zu beurteilen. Ja? Ich finde, die immer wieder die Geschichte neu beurteilen wollen, muss sehr vorsichtig sein, weil wir sind nicht jetzt im Jahre 1517. Und deswegen mit unserem Gedanken und unser Beurteilungssystem von 2017, 500 Jahre zurückzuschauen, kann sehr gefährlich sein. Ja? Ihr versteht, was ich meine. Die Russen sind weltbekannt als Leute, die haben versucht, ihre Geschichte immer neu zu bearbeiten. Ja? Aber die sind nicht die Einzigen, die es machen. In einigen Universitäten in England versuchen sie jetzt, Bilder von verschiedenen Menschen weg von den Ehrenwand zu bringen, weil nach den Beurteilungen von heute sind sie, was sie gemacht haben, es sieht nicht so schön aus. Und man vergisst so schnell, dass in ihrer Zeit waren diese Menschen geehrt, hatten voll Respekt von Menschen und haben sozusagen Gutes getan. Ja? Wir müssen sehr vorsichtig sein, wenn wir versuchen, die Geschichte von unserer Perspektive zu beurteilen. Aber trotzdem möchte ich gerne etwas zum Thema Melanchthon sagen. Ja. Erste Frage fange ich mit einer Zitat von ihm an. Was aber schafft dem ganzen Menschengeschlecht größeren Nutzen als die Wissenschaft? Keine Kunst, kein Handwerk, ja nicht einmal die Früchte selber, die durch die Erde hervorgebracht werden, auch nicht die Sonne, die viele für die Schöpferin des Lebens halten, ist nötiger als die Wissenschaft. Und unten, ich bin ganz und gar der Meinung, dass wir im geistlichen oder weltlichen Dingen etwas unternehmen will, sehr wenig ausrichten wird, wenn er nicht zuvor seinen Geist in den humanen Wissenschaften reichlich geübt hat. Melanchthon war, so wie wir das heute sagen würden, der Nummer 2 von Luther. Und nach Luthers Tod war er der Nummer 1, hat wirklich die Reformation und die ganze lutherische Bewegung so weitergetragen. Und ich finde es hochinteressant, dass er war völlig Humanist. Das ist klar, er war völlig Humanist. Aber keiner hat damals gesagt, Moment mal, Humanismus gehört nicht in der Gemeinde. Keiner hat es gesagt. Und wir können von dieser Zeit an sehen, wie dieser humanistische Geist die Gemeinde so beeinflusst und geprägt hat. Es ist für mich kein Wunder, dass wir jetzt heute in der Situation sind, wo wir sind, wenn so etwas vor 500 Jahren in unserem Wurzel so tief zu finden ist. Ja, wenn wir einen Typ so wie Melanchthon als Vater unserer Bewegung, es ist mir kein Wunder. Dann kam auch unser ganzes Schulsystem und alles. Man kann das wirklich nicht übertrieben, wie viel wir von Humanismus in der Kirche geprägt und beeinflusst werden. Und wir müssen das erst wirklich erkennen, bevor wir damit kämpfen können. Es ist für uns wirklich etwas Schwieriges. Warum, muss man fragen, wurden die Hauptwahrheiten unseres Glaubens immer wieder angegriffen? Warum denkt ihr, dass das für viele ist die Bibel völlig in Ordnung? Es ist kein Problem. Aber sprecht mir bitte nicht an von Maria als Jungfrau. das können wir nicht glauben. Jesu Auferstehung, nee, das können wir auch nicht glauben. Wein aus Wasser, nein, das war nur ein Trick. Ja? Der Bräutigam hatte wirklich den besten Wein bis zum Ende gelagert. Ja? Oder vielleicht waren die Gäste dann so betrunken, sie konnten das Unterschied gar nicht. Ja? Er hört immer wieder diese Erklärungen. Und woher kommt das? Es kommt aus einer Weisheit, die von Menschen kommt. Eine Weisheit, die nicht mit dem Kreuz zu vergleichen ist. Und das Gefahr ist, dass wenn wir sagen, Moment mal, Maria war eine Jungfrau und Jesus wurde von einer Jungfrau geboren, dann kommt der Gefahr, ach, wie könnt ihr denn das sowas glauben? Das ist nur Torheit. Ja, Torheit. Deswegen spricht Paulus, die Torheit Gottes ist so viel weiser als die Menschen. Und die Schwachheit Gottes ist so viel stärker. Und manchmal denke ich für uns, wir sagen, okay, was ich glaube, das werde ich vielleicht innerlich glauben. Aber ich habe ein bisschen Angst, das wirklich zu äußern, weil kommt immer diesen Kritik mir entgegen, dass es nur Torheit ist. Und ich will, dass die Menschen denken, ich bin auch ein weißer Mann. Bin ich bereit, als Tor bezeichnet zu werden, weil ich diese Wahrheit glaube? Diese Wahrheit von Gott übersteigen unseren menschlichen Verstand. Wir können sie nicht mit unserem menschlichen Verstand klarkommen. Das geht nicht. Und wenn wir versuchen, das zu tun, nee, das geht nicht. Wir müssen entscheiden, bin ich bereit, für Christus ein Tor bezeichnet zu werden, weil ich in seine Wahrheit wandeln wollen. Ich will das praktisch machen. Ich will hier heute was tun, das uns wirklich hilft, diesen Bereich zu gehen. Und wenn wir unsere Denkstruktur wirklich herausfordern will, ich gab hier ein paar praktische Hinweise. Erstens, hinterfragen, wenn wir fangen an, unseren Glauben von einer weltlichen Perspektive zu beurteilen. Und dafür brauchen wir nochmal den Heiligen Geist, dass er uns ganz leise auf die Schulter tappt und sagt, aha, Nigel, Moment mal, was machst du denn hier? Ja? Und ich bete in meinem Leben für immer mehr Sensibilität dem Heiligen Geist entgegen, dass er mir sagen kann, Moment, Nigel, was hast du gerade gesagt? Oder vielleicht noch schlimmer, was hast du gerade gedacht? Ja? Wenn du versuchst, dein Glauben von einer weltlichen Perspektive zu beurteilen. Zweitens muss ich immer wieder entscheiden, im Geist und nicht im Fleisch zu wandeln. Im Geist zu wandeln. Bezug auf Entscheidungen. Wie treffe ich denn Entscheidungen? Mache ich immer was ich weise finde? Oder will ich wirklich von Gottes Geist geführt zu werden? Vielleicht kommt dann ganz andere Entscheidungen. Wie wir reagieren. Ja, den Moment, wo ich mich angegriffen fühle oder angeklagt. Wie reagiere ich denn? Im Geist oder im Fleisch? Mit einer weltlichen Reaktion oder wirklich im Geist? Versuchungen, Vergebung, wie ich höre von Gott, in all diesen Bereichen die Entscheidung zu treffen, nein, nicht nur vom weltlichen Weisheit und Verstand, sondern Herr, was sagst du mir? Was sagst du mir im Geist? immer wieder Platz in unserem Leben für das Kreuz freizuschaffen, damit es nicht zunichte werde. Das Kreuz als Zentralpunkt in meinem Leben, ja, und nicht nur Deko in der Kirche. 1. Korinther 2,2, den folgenden Kapitel, schreibt Paul: Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Ja? Denk ein bisschen daran an. Paulus wurde eingeladen. Er steht vor der Gemeinde und die erwartet von ihm große Weisheit und große Auslegung der Schrift. Und er sagt: Ich kenne nur einen gekreuzigten Jesus. Nur das kann ich dir bringen. Lass uns denn an den gekreuzigten Christus denken, überlegen, meditieren, hören, was er uns zu sagen hat. Ich finde den ganzen Kapitel 1. Korinther sehr herausfordernd. Sehr herausfordernd, weil es fordert mich auf eine ganz andere Art und Weise von Leben aus. Ich bin selbst ausgebildeter Mensch. Und wenn Paulus sagt, das bringt nichts, das ist für mich nicht so einfach. Paulus war auch sehr ausgebildeter. Und er hatte große Ahnung, wie das alles funktioniert. Aber er hat gesagt, das wird nichts bringen, außer die Torheit des Kreuzes. Und wenn ich selbst in diesem Kapitel anschaue, denke ich immer wieder, das Kreuz, das muss eine größere Rolle in meinem Leben spielen. Wie komme ich denn damit klar? Und wie gehen wir denn zusammen mit diesem Kreuz? Wie kann ich denn das Kreuz in meinem Leben Platz schaffen, damit meine Sinne erneuert wird, damit ich ähnlicher Jesus werde, damit ich endlich mit diesem falschen Gedanken über mich selbst, mit diesem Gedanken klarkomme? Und dass die Offenbarung von Jesus in mein Leben kommt, damit ich weiß, ich bin gerecht. Ich bin vollendet. In ihm kann ich alles schaffen. Ja, diese Wahrheiten, die in unserem Leben wirken müssen. Ich möchte gern für uns alle beten. Heiliger Geist, wir brauchen deine Gegenwart in unserem Leben, weil wir wohnen und leben doch in einer Welt. Aber wir wollen nicht von dieser Welt beeinflusst werden. Und wir brauchen deine Offenbarung, wir brauchen deine Hinweise immer wieder, wenn die Versuchung kommt, in der Weisheit dieser Welt zu wandeln. Ich bete, Herr Jesus, dass du uns zeigst, immer wieder, wo sind die Spuren, diesen weltlichen Denken, diese weltliche Denkstruktur in unserem Leben, damit wir entscheiden können, anders zu leben, anders zu denken, anders zu handeln. Du hast gesagt, du bringst die Weisheit der Weisen zunichte. Und wir wollen nicht in diese Wahrheit wandeln, sondern dass du unsere Wahrheit bist, dass du unsere Stärke bist, dass du unser anwesender Gott bist. Komm mit uns, Heiliger Geist, das beten wir in deinem Namen. Amen.